Wir kommen ja heute zum dritten Teil unserer Predigtserie, und zwar der Wiederholung des Gebetsseminars vom Februar. Winfried hat damit angefangen, Dirk war letzte Woche dran mit dem zweiten Teil und fand ich ganz schrecklich, nicht die Predigt, sondern eine Bibelstelle von ihm, die mich persönlich sehr geschnitten hat und mit der wollte ich heute einsteigen. Und zwar war das Jesaja 23, Vers 13, da spricht der Prophet: Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen, mich ehrt, aber ihr Herz ist fern von mir und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt. Und wir reden ja vom Gebet, wir predigen jetzt darüber. Und an dieser Stelle sehen wir, wie sehr Gott sich verletzt fühlt. Wenn wir sonntags alles richtig machen, wenn wir in Gemeinschaft von Christen sind, aber im Herzen weit weg sind. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich versuche, meinen Gottesdienst zu machen, alles richtig zu machen, so wie ich es gelernt habe, aber im Herzen nicht bei Gott bin. Und ich denke, das ist das Wichtigste für uns, dass wir als erstes anfangen, Gott zu suchen und uns nach ihm zu sehnen. Im ersten Mosebuch, ganz vorne in der Bibel, erstes Kapitel, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf ihn als Mann und Weib. So hat Gott uns gemacht. Er hat die Welt gemacht, er hat das Meer gemacht, die Berge, die Tiere, so wunderbar sie sind und so fantastische Schöpfungen sie sind. Er hat die Natur gemacht mit den Kreisläufen, dass alles funktioniert, Zusammenhänge funktionieren können. Aber als Krone der Schöpfung, als das Nonplusultra, das dürfen wir uns sehen, hat er uns Menschen gemacht. Göttlich. Und wir sind dazu geschaffen, Beziehung mit ihm zu haben, im Gespräch zu ihm zu stehen. Da kam allerdings der berühmte Fall, dass es eine Sache gab damals im Garten Eden, und zwar diesen Baum der Erkenntnis, davon von der Frucht eben nicht zu essen. Und wir wissen alle, Eva war schuld. Oder die Schlange. Oder Adam. Auf jeden Fall gab es damals eine Trennung. Und zwar der Verlust der Gemeinschaft mit Jesus und es keine Möglichkeit mehr gab für den Menschen, zu Gott zurückzukommen. Erst durch Jesus ist es wieder möglich, Gott anzubeten. Jesus ist diese Brücke, die Gott geschaffen hat, über die wir drüber gehen können und Gott anbeten können. Es gibt eine Bibelstelle in Johannes 4, 24, die heißt: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist anbeten. Wie das funktioniert, darauf möchte ich jetzt nicht genau eingehen. Wir wissen nur, dass wir den Heiligen Geist haben, dass er in unserem Besitz ist oder wir in seinem, und vor allem aber in der Wahrheit anbeten, das heißt, so zu Gott beten, wie er es möchte. Er gibt auch eine andere Bibelstelle, wo es heißt, dass er genau weiß, worauf der Sinn des Herzens gerichtet ist und worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Das heißt, Gott weiß, was wir möchten, ob wir ihn in guter oder in böser Absicht anbeten wollen. Und häufig ist es so, dass wir denken, dass Anbetung oder Gott anzubeten eine Möglichkeit ist für uns, ein etwas, was Gott uns zur Wahl steht. Aber es ist auch ein Auftrag, ein Befehl von Gott an uns, ihn anzubeten. Und darüber gibt es einige Bibelstellen. Im Psalm 50, 15 heißt es: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Oder Jesaja 55, Vers 6 heißt es: Suche den Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. Matthäus 7, 7. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Lukas 18,1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und Johannes 14,13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. So viel zu mir, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, und zwar zur Wiederholung dessen, was Ralf Mühe uns aufgetragen hat im Februar bei diesem Gebetsseminar. Ich habe mir das die Woche wieder angehört, diesen Teil, worüber ich heute predigen möchte. Und zwar hat er damals über das Gemeindegebet gesprochen, über das gemeinsame Gebet. Und er hat einige Tipps uns gegeben, wie wir das aufbauen sollen. Einige Eckpunkte. Die möchte ich heute wieder auffrischen. Der erste Eckpunkt, das erste, was er gesagt hat, war: Tradition tötet das Gebetsleben. Den Eindruck habe ich bei uns, dass das schon langsam auffrischt, wenn wir genaue Punkte haben. Jeder Bruder oder jede Schwester betet jeden Mittwoch oder jeden Sonntag über die gleiche Sache. Denn jeder andere weiß schon, was kommen wird, schaltet er automatisch ab und zählt eigentlich nur mehr die Zeit, die Minuten oder die Sekunden, bis das vorüber ist und man befreit wird davon. Das Wichtige ist, Tradition tötet das Gebetsleben. Gebetsstunden, wenn wir sie machen, sollten gut vorbereitet werden, zu Hause vorbereitet werden, damit sie sinnvoll und vor allem klar definierte geistliche Ziele ausgerichtet sind. Da hineinfließt, dass man den Mut hat, für Personen konkret zu beten. Nicht für Personen, für Völker zu beten, nicht für große Personengruppen, für die Inder oder die Chinesen beten. Ralf hat das damals erzählt, dass sie hatten so einen Gebetsabend, dann haben sie für eine Gruppe gebetet, ich weiß nicht mehr für wen, ich glaube die Israelis, und es war alles kalt. Dann hat eine Schwester die Situation von einer Person geschildert, die niemand kannte. Dann haben sie alle für diese eine Person gebetet, konkret. Und sie waren ganz emotional danach, weil sie sich identifizieren konnten. Man kann sich als einzelner Mensch mit dem ganzen Volk nicht identifizieren, aber mit Einzelpersonen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir für Einzelpersonen beten, für Personen konkret beten, auch für Familien, ja, aber nicht zu groß werden im Gebet, weil wir da nicht mehr mit dem Herzen dahinter stehen können. Langeweile ist natürlich der Tod. Gebetszeiten oder Gebetsstunden sollten nicht künstlich in die Länge gezogen werden. Es sollten auch Strukturen im Zeitablauf geschaffen werden, damit man konzentriert betet. Das heißt, wenn ein Gebetsabend gemacht wird, dann sollte Pausen drinnen sein, sollte man eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde beten, dann wieder eine halbe, Dreiviertelstunde eine Pause machen, danach wieder beten, damit eine gewisse Straffe drinnen ist im Gebet, in diesem Gebetsabend. Und sehr gut ist es, Bienenkorbgebete zu fördern. Die heißen so, das sind so 5 bis 6 Personen, die zusammen beten. Warum? Weil man Gedanken von den anderen Geschwistern mitbekommt und man dann selber wieder auf andere Gedanken kommt. Ich kenne das bei mir in letzter Zeit, mir geht es wirklich so, dass ich mir ganz schwer damit tue, allein zu beten. Ich konnte das eigentlich immer bis jetzt sehr gut, aber ich tue mir in letzter Zeit sehr schwer dabei. Mir fällt es leicht, mit jemandem zusammen beten zu gehen. Es ist ein Bruder gestern gekommen aus Berlin, und ich war mit ihm unterwegs am Abend und wir haben gemeinsam gebetet. Und es ist sehr leicht, wenn man jemanden neben sich hört, beten hört, man kommt auf ganz andere Gedanken. Und dann zusammen zu beten ist einfacher, weil mal betet der, mal der andere und man hilft sich so gegenseitig, man schaukelt sich hinauf und man schaukelt sich hin zu Gott sozusagen um das eigene Gebetsleben zu fördern. Ich glaube, die meisten von euch kennen das, dass man ins Gebet geht und nach relativ kurzer Zeit, wenn nicht irgendetwas wirklich Dringendes anliegt, geht einem der Stoff aus. Man weiß nicht mehr, worüber man mit Gott reden soll. Man hat danach ein schlechtes Gewissen, dass man nicht einmal lobt oder dankt, dass man so undankbar ist. Aber ich glaube, gerade wenn man zu zweit oder vielleicht auch zu dritt, zu viert betet, dann bekommt man mehrere Einsichten, man bekommt auch mehrere Sichten von Gott. Und deswegen sollten wir auch, denke ich, hergehen und das gemeinsame Gebet fördern. Darum geht ja auch das Gemeindegebet im Endeffekt. Es geht nicht um das einzelne Gebet, sondern um das, was wir gemeinsam als Gemeinde beten. Und als letzten Punkt, den Ralf damals gebracht hat, Gottes Nichtwollen zu akzeptieren. Ist eine ganz große Lüge, dass dort, wo Gemeinden Gott dienen, alle Menschen gesund sein müssen. Das stimmt nicht. Das ist nirgends in der Bibel so beschrieben, dass Gott alle Menschen gesund macht und dass bei allen alles in Ordnung ist. Wenn man betet für eine Sache und Gott nicht eingreift oder nicht einschreitet, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass Jesus ja uns den Auftrag gibt mit der bittenden Witwe, die beim Richter immer wieder anklopft oder der Freund, der immer wieder bettelt, dass wir nicht aufgeben sollen und nicht nachlassen sollen. Aber auf der anderen Seite auch ein Nichtwollen von Gott in einer bestimmten Sache, auch dieses Nichtwollen zu akzeptieren. Gott hat vielleicht andere Pläne, er hat vielleicht irgendetwas anderes vor oder aber er möchte das nicht. Und das muss dann von ihm akzeptiert oder von uns akzeptiert werden. Er ist Gott, er ist unser Herr und wir müssen im Endeffekt das akzeptieren, was er möchte und was er nicht möchte. Und das ist sehr wichtig, weil sonst kann man frustriert werden dabei. Gebete sind dazu da, dass auch unser Glauben geprüft wird. Gebete sind dazu da, dass wir wachsen im Glauben. Und wenn wir in gewissen Dingen Gebete nicht erhört werden oder Gott uns, dann kann es frustrierend sein, wenn wir ein Nichtwollen nicht akzeptieren von unserer Seite. Die Verheißung des Gebets erfordert ja Glaubensgehorsam. Und das heißt, für uns ist es schon ein gewisser Gehorsam, oder von unserer Seite ist ein gewisser Gehorsam notwendig, um Gott oder um zu beten und auf die Verheißung des Gebetes zu warten. Glauben heißt ein Festmachen in Gott, das heißt die Hilfe bei Gott suchen und sie von ihm zu erwarten. Das ist nicht eine besondere Technik im Gebet, die uns hilft, dass irgendwelche Dinge funktionieren, sondern es ist einzig und allein ein Glauben und ein Hoffen, dass Gott als handelnde Person eingreift und dann das Gebet erfüllt. Ob man gerade, das ist der Punkt, schlecht drauf war beim Gebet oder gut, ob man sich gerade in Sünde gefühlt hat oder von etwas umgekehrt ist in dem Moment, das ist eigentlich völlig egal. Sondern es kommt darauf an, dass Gott hergeht und ein Gebet erfüllt. Dass er entscheidet, wann, wie und wo er es macht. Und für uns Christen, wir sind dann in der Position, dass wir im Glauben gehorsam sein müssen, Gott gegenüber, dass er zur rechten Zeit eingreift. Und deswegen auch, glaube ich, zum Anfang noch einmal zurück, dieser Befehl von Gott, dass wir beten sollen. Er möchte, dass wir beten, weil er möchte, dass er durch das Gebet verherrlicht wird. Weil er möchte, dass er durch die Dinge, die passieren, wenn wir beten, verherrlicht wird. Im Johannesbrief, im Johannesevangelium heißt es, eine sehr bekannte Stelle, Kapitel 14, Vers 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werdet, wird im Sohn. Jesus bringt ja die Stellen auch von Bäumen, die sich ausreißen können, wenn wir nur Glauben haben, so groß wie ein Senfkorn. Ich habe noch nie den Mut gehabt, das auszuprobieren. Jesus sagt, es wäre möglich. Oder hat er etwas anderes damit gemeint? Kann auch sein. Es ein Berg, der sich versetzt. Ja, das sind Glaubensberge. So haben wir es gelernt. Die sich versetzen können, wenn wir den Glauben haben. Aber es ist der Auftrag, und der ist ganz klar, von Gott, dass wir beten sollen. Also es ist nicht nur ein Angebot von seiner Seite, sondern es ist ein klarer Auftrag von ihm. Wir sollen es tun und wir sollen auf die Verheißung warten, eben damit er verherrlicht wird, damit wir glücklich sind darüber, was Gott in unserem Leben verändert. Das war's. Dankeschön.